Ja, ganz herzlichen Dank für die Anmoderation. Ich möchte noch kurz zwei Dinge noch so vorweg sagen. Das verbindet mich auch so ein bisschen mit dem Franken, mit dem Gerhard. Ich komme aus Norddeutschland, das hört ihr schon von der Sprache. Im Frankenland, da habe ich so meine Berufung erlebt. Ich habe einen Kurzeinsatz gemacht für 2 Wochen. Und diesen Einsatz hat der Herr dann gebraucht, dass er mich in den vollzeitlichen Dienst geschickt hat, dass ich in die Mission gegangen bin in die Türkei. Und es war ein Liebenzeller Missionar, der mich vor allem auch in Richtung Gebet gebracht hat. Dazu werde ich aber nachher auch noch einiges sagen. Ich habe euch jetzt etwas mitgebracht. Diesen Kindersitz. Ich habe euch den Lebensretter Nummer 1 mitgebracht. Nein, es ist nicht der Lebensretter Nummer 1, sondern der Vize-Weltmeister in Lebensrettung, der Sicherheitsgurt. Dieser Kindersitz wird kein Kind schützen, wenn das Kind nicht diesen Sicherheitsgurt angelegt hat. Ich hätte natürlich lieber einen normalen Sicherheitsgurt mitgebracht, aber den konnte ich nicht aus meinem Auto rausschneiden. So war es leichter. Der Sicherheitsgurt ist der Lebensretter Nummer 1, zumindest so, wenn ihr das im Internet googelt, aber er ist der Vize-Weltmeister in Lebensrettung. Den Vize-Weltmeister habe ich euch jetzt gezeigt, so ein Sicherheitsgurt, den Weltmeister in Lebensrettung, den möchte ich euch heute Morgen vor Augen malen. Und ich möchte nochmal mit uns beten. Herr Jesus Christus, ich möchte dir Danke sagen, dass du jetzt hier gegenwärtig bist. Und ich möchte dich bitten, dass du alle Störungen hinwegnimmst, dass du unsere Herzen und Ohren öffnest für dein Reden und dass du meinen Mund füllst, dass ich deinen Ruhm und deine Ehre verkündige. Amen. Ich möchte den Bibeltext lesen, der zu dieser Bibelarbeit vorgeschlagen wurde. Und anhand dieses Bibeltextes wurde auch der Titel dann auch ausgewählt. Der steht in Lukas 9, die Verse 51 bis 56. Ihr könnt eure Bibel aufschlagen oder euer Handy öffnen. Ich lese uns den Text vor. Als die Zeit näher rückte, in der Jesus in den Himmel zurückkehren sollte, machte er sich entschlossen auf den Weg nach Jerusalem. Er schickte Boten voraus, diese kamen in ein Dorf in Samarien und wollten eine Unterkunft für ihn vorbereiten. Doch die Samaritaner nahmen ihn nicht auf, weil er nach Jerusalem ziehen wollte. Als die beiden Jünger Jakobus und Johannes das hörten, sagten sie zu Jesus: Herr, sollen wir befehlen, dass Feuer vom Himmel fällt und sie vernichtet? Doch Jesus drehte sich zu ihnen um und wies sie streng zurecht. Wisst ihr nicht, welches Geistes Kind ihr seid? Der Menschensohn ist nicht gekommen, das Leben der Menschen zu vernichten, sondern zu erhalten. Und sie übernachteten dann in einem anderen Dorf. Jesus befindet sich auf dem Weg nach Jerusalem. Es heißt, dass er seinen Blick nach Jerusalem wandte, um dort ganz entschlossen, unverzüglich hinzugehen. Was hatte Jesus bisher getan? Bisher war er umhergewandert. Er hatte gepredigt. Er hatte Menschen in die Nachfolge von Jesus gerufen, in seine Nachfolge gerufen. Er rief sie zur Umkehr auf. Er rief Menschen in seine Nachfolge wie die 12 Jünger. Er heilte Kranke. Er trieb böse Geister aus. Und jetzt richtet er seinen Blick nach Jerusalem. Es geht nach Jerusalem. Er geht dorthin, um zu sterben. Das Wort, was im Griechischen hier verwendet wird, um hinzugehen, das wird an einer anderen Stelle im Lukas-Evangelium auch nochmal von Jesus verwendet und er deutet damit an, der Menschensohn geht dahin. Er geht dorthin, um dahin zu gehen, um zu sterben. Es ist ein Himmelfahrtskommando, auf dem Jesus sich befindet. Dieser Auftrag, nach Jerusalem zu gehen, Jesus weiß das von seinem Vater im Himmel, es bedeutet für ihn der Tod. Er wird sterben. Doch es ist kein Himmelfahrtskommando, in dem Sinne, wie es teilweise heute verstanden wird, schon als ein Selbstmordattentat. Jesus geht dorthin, nicht um andere in den Tod zu reißen, sondern Menschen aus dem Tod herauszureißen. Deswegen macht Jesus sich auf den Weg nach Jerusalem. Und das macht er nochmal deutlich, indem er mit 2 Jüngern noch ins Gespräch kommt. Da sind Jakobus und Johannes. Diese beiden Jünger tragen den Spitznamen Donnersöhne. So wurden sie genannt, Donnersöhne. Heute würden wir sagen, das sind Terroristen. Johannes wird als der Lieblingsjünger von Jesus bezeichnet. Man nannte sie die Donnersöhne. Es waren Terroristen. Solche, die Gewalt durchaus auf ihrem Bildschirm hatten. Und so benehmen sie sich auch hier. Keiner will die Juden, die dann nach Jerusalem reisen, in dem nahegelegenen samaritanischen Dorf aufnehmen, weil es Samariter sind. Und die Juden und die Samariter sind verfeindet oder konnten sich nicht schmecken. Und Jesus hatte ja auch seinen Jüngern gesagt, wenn ihr hinausgeht und wenn sie euch aufnehmen, dann geht zu ihnen hinein. Und wenn sie euch ablehnen, dann schüttelt den Staub von den Füßen. Und was sagen diese Jünger? Nicht nur Staub von den Füßen schütteln, sondern wir wollen sie platt machen. In ihrem Eifer meinen sie gleich, so einen himmlischen Flammenwerfer einsetzen zu müssen. Wenn du willst, Jesus, dann machen wir das Dorf platt. Und dann steht hier ein ganz kleines Wörtchen, das heißt, und Jesus wandte sich um. Er geht nach Jerusalem, er hat den Fokus auf Jerusalem gerichtet und jetzt dreht er sich um zu seinen Jüngern. Und jetzt muss er sie scharf zurechtweisen. Der Menschensohn ist nicht gekommen, um Menschen zu vernichten, sondern zu erhalten. Nicht vernichten, sondern erhalten. Manche werden das vielleicht gemerkt haben, dass in ihrem Bibeltext diese Aussage gar nicht drinsteht. Das hängt damit zusammen, dass in manchen ursprünglichen oder manchen Schriften des Neuen Testamentes, die dann ja immer wieder auch kopiert wurden, dass da dieser Satz nicht enthalten ist, aber an einer anderen Stelle wiederholt oder an verschiedenen Stellen wiederholt Jesus diese Aussage. Als er weiterzieht, als er durch Jericho zieht, um nach Jerusalem zu gehen, da sagt er, als er dem Zachäus begegnet ist, der Menschensohn ist gekommen, um das Verlorene zu suchen und zu retten. Dafür steht der Name Jesus. Jesus heißt wörtlich übersetzt, Gott ist Heil. Gott ist Rettung. Das ist das, was Jesus in Person ist. Gottes Heil, Gottes Rettung. Und deswegen geht Jesus nach Jerusalem, um für die zu sterben, die sonst auf ewig verloren wären. Jesus ist nach Jerusalem gegangen, um für dich zu sterben. Jesus ist nach Jerusalem gegangen, um auch für mich zu sterben. Und nicht nur für dich und für mich, sondern er starb für die Sünde der ganzen Welt. Das war dieser Weg, der für ihn auch so schwer war, weil er wusste, was auf ihn wartet. Weil er, wie es heißt, er trug all unsere Krankheit, all unsere Sünde, all das hat Jesus auf sich genommen. Wir lesen beim Propheten Jesaja, dass er der Allerverachteteste war. Er hing dort am Kreuz. Es heißt so, es war so schrecklich, dieser Anblick, dass wir weggucken mussten. So schrecklich war das. Und das tat er für dich und für mich. Er nimmt den Platz ein, den wir verdient hätten. Den Tod. Und diese Botschaft, die mag der eine oder andere vielleicht schon öfters gehört haben. Ich habe diese Botschaft schon von klein auf gehört. Ich bin in einer christlichen Familie aufgewachsen. Ich habe das von klein auf gehört, dass Jesus für mich starb. Ich habe das schon fast mit der Muttermilch aufgenommen. Ich bin dankbar, dass ich nie Zweifel daran gehabt habe, dass Jesus für mich gestorben ist. Das ist ein ganz großes Vorrecht. Doch durch meine Zeit in der Türkei und durch viele Gespräche mit Menschen auch hier und gerade auch mit Muslimen, weiß ich, dass es für viele Menschen ein Anstoß ist, dass Jesus am Kreuz gestorben ist. Für manche ist es absurd. Wie kann denn jemand, der da vor 2000 Jahren am Kreuz hing, für das büßen, was ich getan habe. Vor 10 Tagen saß ich mit Ali im Auto. Über eine Mitfahrgelegenheit hatte ich meine Fahrt angeboten von Düsseldorf runter in den Süden und Ali saß neben mir auf dem Beifahrersitz. Auf der Rücksitzbank übrigens ein Vietnamese und noch eine Iranerin, die hier in Deutschland Medizin studiert. Ali kam vor 7 Jahren das erste Mal nach Deutschland. Es war vor 7 Jahren an Weihnachten. Und ich fragte ihn, ob er in dieser Zeit schon einmal von einer deutschen Familie eingeladen worden sei. Er schüttelte den Kopf. Nicht ein einziges Mal eine Einladung. Und noch nie hatte er die Botschaft von Jesus gehört. Und nun hörte er das erste Mal von Jesus. Hier in Deutschland. Vor 7 Jahren aus Afghanistan nach Deutschland gekommen. Und er hatte so viele Fragen. Er fragte mich, glaubst du, dass es böse Geister gibt? Oder kann man vom Satan besessen sein? Und ich sage ihm, dass viele Menschen in Deutschland das als lächerlich halten. Die Bibel aber sehr wohl vom Satan und von bösen Mächten spricht. Und ich weiß auch, dass viele Menschen in Deutschland gebunden sind, indem sie sich auf okkulte Praktiken eingelassen haben. Aber ich weiß, sage ich zu Ali, dass Jesus stärker ist. Jesus ist stärker als der Satan. Er hat den Tod besiegt. Und dann kommen wir auf Jesus zu sprechen. Und ich erzähle ihm, warum Jesus gestorben ist. Was Ali aus dem Koran gelernt hat, ist, Jesus sei nicht am Kreuz gestorben. Stattdessen wäre jemand anders dort am Kreuz gehangen. Und während des Gesprächs macht er auch nochmal deutlich, das geht doch gar nicht, dass jemand für mich stellvertretend stirbt. Wie kann das denn sein? Und dann sage ich ihm, stell dir doch mal vor, ich bin verheiratet, ich habe Kinder und wenn mein Junge, mein Sohn, eine Scheibe kaputt macht beim Nachbarn, dann ist er dafür schuldig und dann muss er für diesen Schaden aufkommen. Wenn ich aber als Vater zu dem Nachbarn gehe und diese kaputte Scheibe bezahle, dann trete ich für meinen Sohn stellvertretend ein. Ich nehme die Strafe, die Schulden nehme ich auf mich. Ich nehme das, was mein Sohn bezahlen müsste, nehme ich auf mich. Und mein Nachbar hat dann kein Anrecht mehr darauf, von meinem Sohn etwas einzufordern. Und das ist genau das, was Jesus getan hat. Aber dann sagt er, warum musste denn Jesus sterben? Gott hätte doch das auch anders regeln können. Nun, ich sage, Gott sagt in seinem Wort, dass wir alle Menschen Sünder sind. Und die Strafe für unsere Sünde ist der Tod. Und Gott ist heilig und Gott ist gerecht. Gott hat damals dem ersten Menschen, er hat dem Adam gesagt, an dem Tag, wenn du von der Frucht isst, von der ich dir gesagt habe, dass du nicht von ihr essen sollst, dann wirst du des Todes sterben. Adam ist dann nicht gleich tot umgefallen. Aber Gott hat ihn aus dem Garten herausgeschickt. Er wurde von Gott getrennt. Und das ist das, was Tod bedeutet. Trennung von Gott. Und ewiger Tod bedeutet ewige Trennung von Gott. Und das ist das, was auf jeden Menschen wartet. Und Gott sagt es. Alle Menschen sind Sünder. Alle Menschen müssen sterben. Und deswegen wissen wir, was auf uns wartet. Die ewige Verdammnis. Die Hölle. Und das ist die Hölle, von Gott getrennt zu sein. Und ich merke, dass Ali manches versteht. Er hört es zum ersten Mal. Du wirst dich fragen, wie oft hast du schon diese Botschaft gehört? Vielleicht ist es das erste Mal, dass du es hörst. Aber Ali hört es zum ersten Mal. Und dann erzähle ich ihm, deswegen musste Gott auch seinen Sohn schicken, weil Gott gerecht und heilig ist, weil Gott gerecht ist und sein Wort wahr ist. Und er sagt, der Mensch muss sterben, dann ist das ein Urteil, was vollzogen werden muss. Und jetzt kommt Jesus, sein Sohn, und er nimmt nun die Strafe auf sich, stellvertretend. Er tut das für uns alle. Und ich sage zu Ali, das ist Gnade. Das ist Gnade. Gnade kannst du dir nicht verdienen. Wenn du dir Gnade verdienen willst, dann ist es keine Gnade. Das ist das Wesen von Gnade. Und ich erzähle ihm noch eine andere Geschichte, wo das nochmal deutlich wird, die er aus seinem Kontext kennt, Jesus und die Ehebrecherin, wo das aufleuchtet, dass Gott einem Menschen vergibt. Jesus, wie er dieser Ehebrecherin, ihr mögt diese Geschichte kennen aus Johannes 8, Jesus ist der Einzige, der sündlos ist. Und mir hat mal ein Moslem gesagt, ich kenne diese Geschichte, da war diese Frau vom Ehebruch angeklagt und dann haben sie alle, weil sie alle Sünder waren, die Steine fallen lassen und dann hat Jesus diese Frau gesteinigt. Nein, Jesus hat diese Frau nicht gesteinigt, er hat ihr vergeben. Das ist Gnade. Er ist der Retter. Ewiges Leben oder ewiger Tod? Segen oder Fluch? Das ist die Wahl, vor die Jesus dich stellt. Ali hat zum ersten Mal die gute Botschaft gehört. Er wird vermutlich noch öfters das hören müssen. Hoffentlich hört das von anderen. Und irgendwann wird es bei ihm Klick machen, dass er sagt, ja, diesem Jesus will ich folgen. Wenn du mit dem Auto unterwegs bist, und vielleicht seid ihr auch mit dem Auto hierher gekommen, da hängt rechts oder links von dir eben dieser Sicherheitsgurt. Es ist selbstverständlich für uns, dass wir diesen Gurt benutzen, dass wir uns anschnallen. Der Vize-Weltmeister in Lebensrettung. Aber wie sieht es aus mit dem Weltmeister der Lebensrettung, mit Jesus? Da denken viele, ohne den geht es doch auch, ist doch viel bequemer, doch viel mehr Freiheit. Ich möchte dich einladen, wenn du Jesus noch nicht die Nummer eins in deinem Leben hast werden lassen, wenn du noch nicht wie der Apostel Thomas sagen kannst, mein Herr und mein Gott, wenn du noch nicht wie Paulus sagen kannst, Jesus, mein Retter, mein Erlöser, dann lädt dich Jesus jetzt ein, komm und folge mir. Komm, folge mir. Dir will ich vertrauen, Jesus. Sei du jetzt mein Retter. Auch wenn ich diese Botschaft vom Kreuz schon von Kindheit an aufgenommen habe, und doch braucht es eines Tages diese Entscheidung. Es brauchte 15 Jahre in meinem Leben, bis ich es begriffen habe. Doch ich werde es nie vergessen, als ich nach einem Jugendkreisabend von unserem EC nach Hause kam. Und ich liege im Bett und schlag die Bibel auf. Und wir hatten einen Jugendkreis, wo ich bei einem erlebt habe, wie Jesus diesen verändert hatte. Und ich sagte, diese Freude, die der hat, die möchte ich auch haben. Komm du in mein Leben. Und ich schlag die Bibel auf und lese Psalm 143. Und da ist dieser Vers, du bist mein Gott, dein guter Geist führe mich auf ebener Bahn. Und an dem Abend habe ich gesagt, ja, du bist mein Gott, Jesus. Dir will ich folgen. Jesus ist der Retter. Er ist der Weltmeister in Lebensrettung. Und was sind wir, die wir Jesus nachfolgen, die wir Ja gesagt haben zu Jesus? Nun, wir sollen keine Flammenwerfer sein wie Johannes und Jakobus. Wir sollen den Leuten nicht den Hintern heiß machen. Was wir machen sollen, ist sie auf den Retter hinweisen. Wir sind nicht die Retter. Der Retter ist Jesus. Aber unser Auftrag, unser Sein ist hier, dass wir Hinweis sind auf Jesus. Wir können Menschen nicht bekehren. Das kann nur Gott allein. Wir lesen im Römerbrief, da sagt, schreibt Paulus, weißt du nicht, dass Gottes Güte dich zur Umkehr leitet? Gott selber ist am Wirken. Gottes Geist wirkt in dem Leben von Menschen, doch er möchte dich und mich dazu gebrauchen, dass sie von dem Retter hören und den Retter erleben. Das ist unsere Mission, das ist unser Auftrag. Und dazu gibt es einige Bereiche in unserem Leben, die wir dazu einsetzen können, wie wir uns daran beteiligen können. Das erste ist Gebet. Jesus hat nicht nur für Petrus und seine Jünger gebetet, er hat auch für uns gebetet. Paulus schreibt immer wieder an die Gemeinden, betet, dass der Herr uns eine Tür auftut, dass wir das Wort Gottes weitersagen können. Und ich bin überzeugt, dass Menschen für dich gebetet haben. Dass du hier bist, ist auch eine Antwort, dass Menschen für dich gebetet haben. Ich kann mir vorstellen, dass viele für den Gerhard gebetet haben. Ich weiß von vielen, vielen Menschen, die für mich beten. Und Gott möchte, dass wir uns daran beteiligen, dass wir bereit sind, auch unsere Zeit auch dem Gebet zu widmen. Auch für Menschen, die wir vielleicht gar nicht kennen, dass sie Jesus als den Retter erfahren. Ich habe auf die Plätze Karten hingelegt. Nicht für alle hat es gereicht. Ihr müsst dann vielleicht nochmal schauen, gerade im Mittelbereich, da haben eigentlich keine Karten. Da sind Dörfer und Orte von der Region Vorpommern drauf. Es sind etwa 400 Ortschaften, die es in Vorpommern gibt. Eine Region, wo viele sagen, das ist eine Region, wo die Menschen vergessen haben, dass sie Gott vergessen haben. Menschen, die noch nie etwas von Jesus gehört haben, die gebunden sind. Ich weiß von einigen Missionaren, die von verschiedenen Missionswerken dort tätig sind. Ich habe eine junge Frau kennengelernt, die arbeitet mit der DIPM und sie machen dort Ferienlager im Sommer. Und sie sagte mir, die Kinder, die sie dort haben, sind komplett verwahrlost. Es ist eine ganz sozial schwache Gegend dort. Und sie sagte, alle Kinder, mit denen sie zu tun hatten, bis auf mit zweien, die waren alle gebunden durch okkulte Praktiken. Die sind zu einem Besprecher gegangen. Das ist dort üblich. Der Arzt schickt, wenn er nicht helfen kann, jemand zum Besprecher. Und dann werden dort irgendwelche Formeln gesprochen oder ihnen irgendetwas gesagt. Und das legt eine Last und eine Dunkelheit auf diese Menschen. Sie sind gebunden in Angst. Wir haben eine Mitarbeiterin von der DMG, die dort in der Region arbeitet. Sie kam ins Gespräch mit einer 68-jährigen Frau und im Gespräch sagte sie, wissen Sie, ich muss Sie jetzt einfach mal umarmen. Diese Missionarin hat vor langer Zeit in Brasilien gelebt, deswegen war sie das so gewohnt. Und dann sagt diese Frau, das ist das erste Mal in meinem Leben, dass mich jemand umarmt. Das ist die Region in Vorpommern. Und wenn du anfängst, vielleicht für diese Ortschaft zu beten, und es mögen auch andere sein, aber wenn du dafür betest, Gott wird etwas bewirken in diesem Ort. Er möchte dich und mich gebrauchen. Und das Gebet ist das Erste, was er uns in die Hände legt. Und ich habe diese Geschichte schon einmal erzählt. Das ist die Geschichte, die mich am meisten geprägt hat, was das Gebet anbetrifft. Es war der damalige Leiter von der Liebenzeller Mission, Ernst Vatter. Und ich war damals auch auf der Schwäbischen Alb und ich habe dieses Buch gelesen, wo er als Japan-Missionar nach Hause kam von einem längeren Einsatz und er wollte seinen Kindern seine Heimat zeigen und oben da auf dem Rossberg, da trifft ein Wanderer aus Bremerhaven. Und sie kommen ins Gespräch miteinander und der Ernst Vatter sagt, schauen Sie mal da unten aus dem Dorf, da komme ich her. Und dann sagt dieser Wanderer aus Bremerhaven, oh, da kenne ich auch jemand. Aber der ist Missionar in Japan. Ja, wie heißt er denn, Ernst Vatter? Ja, sagt dieser Wanderer aus Bremerhaven, ich habe die ganzen Jahre für Sie gebetet. Wenn du anfängst, für deinen Nachbarn, für deinen Schulkameraden zu beten, der Jesus nicht kennt, oder deinen Studienkollegen, Gott wird antworten. Vielleicht erst, wenn du bei Jesus bist. Aber Gott braucht dein Gebet. Er möchte dich einbinden in seinen Dienst. Es kostet Zeit. Es kostet auch Geld, sich an diesem Rettungseinsatz zu beteiligen. Wenn im Mittelmeer Flüchtlinge gerettet wurden und werden, dann bedeutet das vollen Einsatz, Zeit und Geld, die die Menschen dort auf sich bringen. Und so ist es auch mit der Mission, mit dem Auftrag, den Jesus uns gegeben hat. Auch das kostet etwas, dass wir bereit sind, das Jesus zur Verfügung zu stellen. Auch unsere Gaben, die wir haben. In deinem Beruf, in dem du tätig bist. Oder in der Schule. Dass er dich jetzt gebrauchen möchte. Und nicht, ach ja, wenn du mich berufst in die Mission, vielleicht dann mal. Nein, jetzt möchte er dich gebrauchen. Du darfst jetzt schon anfangen. Vielleicht ist es auch der Auftrag von Jesus, dass du weiterziehen sollst. Vielleicht nach Vorpommern oder nach Vorderasien oder zu einem Volksstamm in Brasilien oder wo auch immer. Aber da, wo der Herr dich haben möchte, da möchte er dich gebrauchen zu seinem Rettungseinsatz. Das ist die gute Nachricht von Jesus, die wir weiterzugeben haben. Er ist der Retter. Wir dürfen andere auf ihn hinweisen. Jede Botschaft und jedes Wort braucht eine Stimme. Ohne die Stimme ist das Wort, ist die Botschaft wertlos. Warum? Weil sie dann nicht gehört wird. Manche Menschen in Deutschland haben noch nie die gute Nachricht gehört, haben noch nie gehört, was Jesus für sie getan hat. Europa ist der große vergessene Kontinent. Deswegen schicken auch Gemeinden aus aller Welt ihre Missionare nach Europa, weil sie wissen, die Menschen sind so fern von Gott. Und es braucht manchmal 7 Jahre, dass jemand hier, der hier in Deutschland, in dem Land der Reformation, davon hört, warum Jesus in die Welt gekommen ist. Wir mögen sagen, Deutschland ist erreicht. Kennen deine Kommilitonen in deinem Studentenheim, haben sie schon von Jesus gehört? Kennen die Nachbarn in deiner Straße, haben sie schon von Jesus gehört? Sind sie schon eingeladen worden in eine Gemeinde? Es liegt an uns, diesen Auftrag, den Jesus uns anvertraut hat, zu den Menschen zu bringen. Dazu braucht es eine Stimme. Und die möchte Jesus auch dir geben und verleihen. Was wir brauchen, wenn wir unsere Stimme einsetzen, wenn wir mit Menschen reden, und ich habe das immer wieder gemerkt, und das haben auch schon die ersten Apostel gemerkt, Petrus und Johannes, denen wurde gesagt, ihr dürft nicht mehr von Jesus reden. Und dann sind sie zu ihrer Gemeinde gegangen, dann haben sie eine Lobpreiszeit gehalten, wo sie die Größe Gottes proklamiert haben, sie haben Psalm 2 gebetet, und dann sind sie in die Fürbitte gegangen und haben gesagt, Herr, gib uns Mut. Gib uns Mut, weiter von dir zu reden. Und ich denke, das ist das, was wir heute in Deutschland vor allem brauchen. Mut, den Mund aufzumachen. Dass wir den Mut haben, von Jesus zu reden. Dass wir ihn zur Sprache bringen. Unser Auftrag ist es, Gnade in die Welt zu tragen. Dazu möchte er dich und mich gebrauchen. Dass wir von diesem Jesus reden. Vor etlichen Monaten ist in Deutschland eine Flüchtlingsfamilie aus Nordafrika hier nach Süddeutschland gekommen. In ihrem Heimatland wurde sie mit dem Tode bedroht. Der Grund war, dass der Familienvater dieser Familie, er arbeitet in einem Betrieb, er hatte in seinem Betrieb Unrecht erkannt und hatte das beim Namen genannt. Hatte das offengelegt und die Täter, die dieses Unrecht begangen hatten, wurden vor Gericht gestellt. Aber wie das so in diesen Kulturen üblich ist, da ist nicht ein Einzeltäter, da hängen ganze Sippschaften und Familien dran. Und nun wollte man an dieser Familie, wo der Mann dieses Unrecht offengelegt hatte, Vergeltung üben. Und sie wurden mit dem Tode bedroht. Und deswegen fliehen sie nach Europa, nach Deutschland. Die Frau ist schon lange depressiv. In ihrem Heimatland hat sie einen islamischen Imam aufgesucht. Der sagt ihr, sie soll Koranverse zitieren und rezitieren. Doch sie merkt, es wird immer nur schlimmer, wenn sie diese Verse zitiert. Es ist wie wenn eine dunkle Macht immer mehr über sie sich zusammenzieht. Sie landen in Deutschland und dieser Frau geht es schlecht. Und eines Tages kommt einer aus unserer Gemeinde und besucht sie in dem Flüchtlingsheim. Es ist die Stimme Gottes, die da gebraucht wird. Der eine, der bereit ist zu gehen. Und er lädt diese Familie in den Gottesdienst ein. Es ist das erste Mal, dass diese Frau einen Gottesdienstraum betritt und einen Gottesdienst erlebt. Und in dem Moment, wo sie diesen Raum betritt, erlebt sie, hier ist etwas anders. Und sie spürt, dass Gott hier Licht in ihre Dunkelheit bringt. Sie macht einen Glaubenskurs mit, kommt regelmäßig in den Gottesdienst. Und eines Tages, und sie merkt, die Dunkelheit weicht, eines Tages sagt sie Ja zu Jesus. Und diese Frau strahlt. Bei dieser Frau können wir erleben, die ist erlöst. Frei geworden von den dunklen Mächten. Als sie ihrem Mann sagt, dass sie Christ geworden ist, will er sich von ihr scheiden lassen. Doch der Mann und auch ihr Sohn merken, dass sich bei der Frau und bei der Mutter etwas verändert hat. Die sprüht nur so vor Freude. Die ist erlöst, die ist gerettet. Und das zieht sie an. Sie redet von ihrem Jesus. Und auch ihr Mann und auch ihr Sohn kommen zum Glauben an Jesus. Und im letzten Jahr, in der Osterzeit, lassen sie sich taufen. Das war ein Bekenntnis zu Jesus. Jesus ist der Retter. Er hat mich herausgeholt aus der Dunkelheit. Nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. So schreibt es Paulus. Ich lebe also mein Leben in diesem irdischen Körper, in dem Glauben an den Sohn Gottes. Er hat alles für mich hingegeben. Er hat mich geliebt, er hat sich selbst für mich geopfert. Das ist das, was diese Familie erfahren hat. Du und ich möchte Jesus gebrauchen in seinem Rettungseinsatz. Dass wir mit den Menschen reden, dass wir um Mut beten, dass wir den Mund aufmachen, dass wir bereit sind zu gehen, dort, wo er uns haben möchte. Und dass wir für andere Menschen auch beten. Ich denke an viele Menschen, die ich im Laufe der Zeit begegnet bin. Und immer wieder bringe ich sie auch vor den Herrn. Ich weiß nicht, ob da, wo ich vielleicht mal im Auto jemand was erzählt habe, wo ich vielleicht ein neues Testament weitergegeben habe oder ein Gespräch, was wir vielleicht vergessen haben, so wie es der Gerhard erlebt hat oder das Gespräch, was die Talita geführt hat mit dieser jungen Frau, die verzweifelt war. Da hat sich jemand Zeit genommen, einfach zugehört. Denn Rettung brauchen die, die in Not sind. Das sagt Jesus auch. Ich bin nicht gekommen für die Gesunden. Ich bin gekommen für die Kranken. Ich bin gekommen, um die Verlorenen zu retten. Und unser Auftrag ist es, dass die Menschen, die in Not sich befinden, dass wir sie auf den Retter hinweisen. Manchmal braucht es lange Zeit, weil manchmal zeigen die Menschen auch nicht ihre Not. Manchmal braucht es eine Umarmung, dass es aus jemand herausbrechen kann, dass er sagen kann, es ist das erste Mal, dass mich jemand umarmt hat. Es braucht Liebe. Diese Retterliebe hat Jesus den Menschen erwiesen. Und er hat seine Jünger zurechtgewiesen, da wo sie meinten, sie müssten mit Gewalt und mit Druck die Menschen platt machen und den Weg freiräumen. Unser Auftrag ist in Liebe. Gnade in diese Welt zu tragen. Die Welt kennt keine Gnade. Gott selber trägt Gnade in diese Welt hinein. Und er möchte dich und mich dazu gebrauchen. Lass uns eine kurze Zeit des Gebetes haben. Und wir wollen jetzt eine Gebetszeit haben, wo wir Menschen vor Gott bringen, die Jesus noch nicht kennen, die dir vielleicht auf dem Herzen liegen. Und wir wollen das laut tun. Wir wollen eine Gebetszeit halten und sagt nur einen Namen, nur sagt nur den Namen, der euch auf dem Herzen liegt. Sagt das laut. Ich denke, das können wir noch laut aussprechen. Und dass wir so einige Namen hier einfach nennen. Menschen, die uns auf dem Herzen liegen, die du lieb hast, wo du möchtest, dass sie auch mit dir die Ewigkeit verbringen. Lass uns eine Zeit des Gebetes für diese Menschen haben. Timur. Elfriede. Herr Jesus, du kennst jetzt all die Namen, die wir dir genannt haben, die uns auf dem Herzen liegen, aber sie liegen noch stärker auf deinem Herzen. Und wir möchten dich bitten, dass deine Liebe, deine Retterliebe sie erreicht. Und wenn du uns dazu gebrauchen willst, dass wir von dir reden, dann gebrauche du uns. Wenn du möchtest, dass wir ihnen in Liebe begegnen, dann gebrauche du uns. Und wenn du andere dazu gebrauchen willst, dann gebrauche du sie. Aber Herr, dass sie eines Tages bei dir sind. Darum bitten wir dich. Darum flehen wir dich an. Wir danken dir, Jesus, dass du uns begegnet bist. Dass du auch uns heute Morgen wieder neu gezeigt hast, du bist der Retter. Danken dir, dass du uns gebrauchen willst in deinem Rettungseinsatz. Dass wir bereit sind, für andere zu beten. Dass wir bereit sind, zu gehen. Dass wir vor allem bereit sind, zu reden. Und gib uns dazu Mut, deinen Namen in dieser Welt bekannt zu machen. Amen.